Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Gast aus 307. Diesmal mit meinem Buddy, Freund und Businesspartner Leo Hillinger. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, einen so guten Freund zu interviewen, mit ihm zu plaudern, denn was haben wir alles erlebt, was haben wir alles mitgemacht, was darf ich sagen, was soll man erzählen, was passt für uns beide, was passt für die Zuhörer. Aber ich kann nur eines sagen, ein wunderbarer Mensch, ein richtiger Freund mit dem Herz am richtigen Platz. Er polarisiert in allen Belangen, ein Paradewinzer, ein Tausendsasser, eine Marketing- und Sportmaschine und einfach ein geiler Typ. Ich freue mich, dass er mein Business Buddy, mein Sparring-Partner im Sport, aber vor allem ein ganz, ganz besonderer Freund von mir ist. Heute bei mir Leo Hillinger, der Gast aus 307.
Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
Wie schaffe ich es, dass ich ein Netzwerk aufbaue? Da habe ich mir für Golfmitgliedschaft sogar einen Kredit genommen, um Golf zu spielen, weil da haben wir gedacht, da sind gute Leute dabei. Wenn du keine Marke hast, musst du eine Marke, dann musst du daran arbeiten, dass die Marke stark ist. Indem ich sage, Konsequenz. Am besten ist ein kreativer Konsequenz. Lang leben, gesund sterben. Das wäre mein Ziel.
Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Servus Leo, mein Freund, wie geht's?
Ja, jetzt geht's wieder gut. Jetzt geht's einigermaßen gut.
Hey, erzähl einmal, was ich da so mitkrieg von dir, von den Zeitungen, von Freunden. Was war los in letzter Zeit?
Ja, ich war in Südafrika unten nach der Weinlese, fliege ja immer runter in mein Paradies und habe ich unten eine sehr schöne Zeit gehabt. Und Operation von der Schulter, das wollte ich dann unten machen, weil die ziemlich gute Spezialisten haben vom Rugby, haben die einiges an Erfahrung. Und 2 Wochen später bin ich dann Corona-positiv getestet worden. Die ersten 10 Tage waren relativ vernünftig von den Symptomen her. Und nach 10 Tagen hat dann der Tor einen Eisenhammer rausgeholt und hat mich komplett niedergehauen. Also ich habe dann 40 Grad Fieber gehabt und das 4 Tage lang. Also man muss sich vorstellen, da muss man ungefähr 4 Mal in der Nacht muss man das Bett wechseln, weil man so durchgeschwitzt ist. Also es waren das Schlimmste an der ganzen Situation waren die Depressionen. Also ich habe das überhaupt nicht gekannt, depressiv zu sein, Lustlosigkeit, keinen Bock auf irgendwas. Normalerweise halt halt 2-3 Löcher eine, das wissen alle, die mich kennen. Und von dem her war das ziemlich heftig.
Hast du gedacht, dass Corona die erwischt oder hast du gedacht, der Hillinger ist immun dagegen vorher?
Kein Mensch ist immun und diese Arroganz, das hätte man sicher nicht rausgenommen. Im Gegenteil, also, wir waren sehr vorsichtig. Leider ist ein Freund von mir, der ja jünger ist wie ich, ist leider gestorben und das hat mich auch ziemlich runtergezahlt. Aber das ist keine Gefahr, das wird mir keiner erzählen. Das ist eine Grippe, das ist ein Schwachsinn. Also da muss ich mich richtig ärgern. Also jeder, der das so miterlebt hat, wie sie miterlebt, der weiß ganz genau, da muss man Respekt haben und vor allen Dingen, man muss auf die anderen schauen. Es gibt ja Menschen, die wir lieben, wie meine Mutter oder wie Tanten und Onkel, die schon reifer sind und da muss man echt aufpassen, dass da nichts passiert, weil wenn da stirbt jeder, der nicht 100% fit ist.
Okay, jetzt hast du gesagt, du hast dich unten operieren lassen. Viele Menschen sagen, zum Operieren
nichts wie nach Hause, in die eigenen Gewässer sozusagen, wo man sein Umfeld hat. Bei dir ist es anders, du sagst, operieren in Südafrika, die sind die Ärzte, da muss man nicht zurück nach Österreich, oder? Solche Eingriffe machst du auch in deiner zweiten Heimat.
Genau, ich habe ein großes Pool an Freunden, die mit denen ich anfahre und die selber jetzt sind und da unten, das muss man echt sagen, die sind ziemlich fit. Die erste Herztransplantation war ja auch in Südafrika, wer sich erinnern kann, in den 70ern. Und von dem her, nein, Ärzte, die haben da unten wirklich auch sehr viel zum Trainieren. Es kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine Chirurgie und so ist da unten schon ziemlich gut.
Jetzt komme ich dich, oder du sagst, Stocki, komme ich wieder mal besuchen in Südafrika. Wenn wir sagen, dann nehmen wir dann einen Podcast auf. Sagen wir drei, die drei Big Bullet Points, warum zu dir nach Kapstadt?
Ja, für mich persönlich ist das meine zweite Heimat. Meine erste wird immer Österreich bleiben, werde immer mein Herz Österreicher sein. Aber ich habe schon als Student, als Praktikant unten Anfang der 90er gearbeitet. Das war für mich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Nach dem Praktikum habe ich sogar die Hochzeitsreise, meine erste, unten gemacht. Das war nicht so super, weil in der Hochzeitsreise hat mich dann meine Frau betrogen. Dann haben wir ein bisschen eine Pause gebraucht und ich bin dann ziemlich extrem kite gesurft und war weltweit unterwegs und da hat es eigentlich geheißen, in Südafrika sind die extremsten Bedingungen und so bin ich dann wieder runter und habe meine Liebe zu dem Land wieder kennengelernt. Also der Grund, warum man nach Südafrika fährt, das ist landschaftlich unfassbar. Die Farben, essenstechnisch, es ist haubenlokal und vom Preis wie bei uns in einem normalen Wirtshaus. Und jetzt natürlich mit dem Rand auch sehr kreativ, sehr international.
Was isst man unten? Welche Richtung?
Du kannst in alle Richtungen essen. Also die kombinieren alles mit allem.
Aber Leo, du gehst jetzt nicht in Kapstadt italienisch essen, oder? Du bestellst da Pizza in Südafrika, oder?
Nein, das mache ich sicher nicht. Nein. In den ganzen Hauptlokalen wird wirklich sehr, sehr gut gekocht und ich liebe Essen, Trinken. Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, gute Weine dazu. Und ja, da gibt es internationale Küche, aber du kannst nicht einfach so ein Italienisch oder... Ja, das gibt es natürlich auch, aber in diesen Lokalen, wo ich gerne essen gehe, zu meinen Freunden, die ganzen Sommeliers, die kenne ich natürlich auch und da machen wir immer Blindverkostungen. Also allein schon Essen und Trinken ist ein Grund, aber die Landschaft und die Menschen, also ich bin sehr gern unten.
Also ich komme dich besuchen und dann mache ich meinen eigenen Cape Town Podcast sozusagen. Aber lustig die Verbindung bei dir, Praktikum in Südafrika und wenn du sagst Praktikum, ich habe dich eigentlich kennengelernt beim Praktikum, wo ich bei dir war. Kannst dich noch erinnern? Das waren.
Du kannst dich erinnern.
Wir haben jetzt nachgerechnet, gell? Weißt du, wie viele Jahre das her ist?
20 Jahre ist es her.
Es ist genau 20 Jahre. Wir haben genau 20-jähriges Jubiläum, wo ich bei dir war. Ich kann mich noch erinnern, wo du direkt live zurückgekommen bist aus Australien und Markus, unser Weinhändler, gesagt hat, Stocki, willst du eine Weinverkostung machen? Eine spezielle Weinverkostung für Gäste, Presse. Schau, dass aber gute Leute da sein, weil ich bringe dir den verrücktesten Winzer. Das war vor 20 Jahren. Sag ich, ja, okay. Du weißt, wie vor 20 Jahren die Winzer, oder? Da war ein Winzer ja kein Referent und kein Marketing-Entertainer, sondern ein Winzer war ein Weinbauer, der einfach am Feld geschaut hat, dass der gute Wein in die Flasche kommt. An der Vermarktung hat es regelrecht wahrscheinlich damals noch gefehlt, oder? Bis du gekommen bist und dann diesen ganzen Spieß umgedreht hast. Nicht nur bei uns im Weinkeller, sondern ich glaube auch in Österreich, würde ich mich sagen, dass du der absolute Revoluzer warst, der da mal richtig einen neuen Schwung reingebracht hat. Natürlich hast du es nicht einfach gehabt, mit den anderen Winzern so diesen Fortschritt reinzubringen, aber du kannst jetzt zurückschauen mit schönen Strahlen, wie viele dir gefolgt sind. Aber nichtsdestotrotz, ich war dann bei dir unten, Praktikum. Was waren die Momente, an was kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich für dich ein Bootcamp gemacht habe. Also das war für dich nicht lustig, aber ich habe mir gedacht, ich muss ihm echt zeigen, wie meine Welt so läuft. Es war einfach so, dass wir schon in der Früh um 5 laufen gegangen sind, eine Stunde, eineinhalb, und dann in die kalte Dusche gestiegen, weil warm war da nichts. Das war im Oktober, es war ziemlich kalt.
Es war der kalteste, ich bin runter mit ins Bogenland, an Neusiedler See. Das war für mich so quasi wie ein Verweinpraktikum in die Toskana, habe ich mir gedacht. Nur ist es halt im Bogenland.
Ist es normal auch so. Aber vor 20 Jahren, dieses Jahr war ein ziemlich kalter Oktober. Wir sind dann, ich habe da so einen offenen amerikanischen Jeep, mit dem sind wir rumgefahren, da war es nur kalt. Aber es war schön. Ich habe damals nicht einmal noch mehr Weingut gehabt. Ich habe 3 verschiedene Produktionsstätten gehabt, das war nicht so lustig, weil wir mussten immer hin und her fahren zwischen Oger, Rust, Jois, das war Wahnsinn. War
wirklich wie viel Wahnsinn. Zeit wir im Auto verbracht haben. Also ich kann mich erinnern, es war eiskalt, meine Wohnung, in der ich gelebt habe, gegenüber von dir, wurde nicht geheizt, weil du warst damals im Aufbau und ich muss eins sagen, du warst damals sehr, sehr sparsam und sehr, sehr kleinlich. Ich werde mich nie vergessen, wie der Schotterbaron unbedingt wollte, dass du als Leo Hillinger zu seinem Geburtstag kommst. Und dann hat er dich, du hast gesagt, du hast keine Zeit, du hast so viel Stress in der Weinernte. Dann hat er gesagt, dann lass dich mit dem Hubschrauber abholen. Dann ist damals in Jois vor 20 Jahren am Fußballplatz ein Hubschrauber gelandet. Du musst dir so vorstellen, da ist ganz Jois zusammengelaufen und hat geschaut, was da los ist. Dann sind wir eingestiegen. Und wir waren zu viert. Einer Freundin, damals Freundin. Und dann habe ich gesagt, Leo, wir haben gar kein Geburtstagsgeschenk dabei. Dann hast du gesagt, doch, ich habe eins dabei für uns alle. Sag ich, ja, was denn? Eine Flasche Hill 1. Sag ich, aber eine Flasche Hill 1 für einen runden Geburtstag, der uns mit dem Hubschrauber abholen lässt, zu viert. Sagt er, ja, die Flasche ist klein, aber der Inhalt ist riesengroß und die wird in ein paar Jahren mal ganz viel wert sein. Ja, das aber habe ich auch wieder gelernt. Weniger ist mehr. Auf jeden Fall, angefangen hat unser Tag um 5 Uhr in der Früh, als du über die Stiegen hoch bist und ich schon erschrocken bin, weil es hat getrampelt. Ich habe mir gedacht, nein, es kann nicht sein, es ist schon so spät. Sprich, ist es schon so früh. Dann bist du im Zimmer gestanden, es ist wieder dunkel geworden, weil du warst ja ein Riesenschrank. Und dann ist losgegangen. Der ganze Tag ein Stress. Die Fingernägel am Abend waren rot.
Schwarz-rot vom
genau.
Rotwein.
Genau, so war es. Schwarz vom Rotwein. Der schönste Moment war immer, und das ist nach wie vor, es ist immer lustig mit dir, aber der schönste Moment war immer zu Mittag, wo wir Mittagessen waren, weil eins lässt du dir nicht nehmen, auch wenn noch so viel Stress ist, auch wenn du noch so viel trainierst und egal was passiert, für den Genuss, fürs Hinsetzen und Essen hat sich der Leo immer Zeit genommen. Und da haben wir nie zu wenig gegessen. Und auf das habe ich mich immer gefreut, wenn es bis zum Nachschlag gekommen ist. Ein Traum. Kannst du dich noch erinnern an die Liegestütz?
Immer beim Aussteigen vom Jeep haben wir Liegestützen gemacht und unter dem Jeep, weil der so hoch war, haben wir uns immer gesehen und angeschaut. Und wenn man so aussteigt und macht ständig 5 oder 10 oder 15 Liegestütze und da kommt schon einiges zusammen, steigend irrsinnig oft aus dem Fahrzeug.
Ich habe damals schon kennengelernt, was der Leo ist, ist natürlich ein Macher, ein Durchsetzer, wenn er sich was in den Kopf setzt. Also ich möchte nicht sagen, er ist ein Sturschädel, man könnte sagen ein Sturschädel, aber er bildet sich was ein und das zieht er durch. Er hat daher, er sehr klar ist und sehr sportlich ist, und weltoffen ist, hat er natürlich, würde ich jetzt mal sagen, ein klares Bild und ein Bild, das nicht als ein verrauchtes oder verschwommenes Bild, sondern eine klare Botschaft, und die ziehst du durch. Ich gebe dir 3 Hashtags von mir. Für dich ist natürlich dein Lieblingshashtag, den du dir selber auch gegeben hast, ist natürlich konsequent. Das heißt,
Konsequenz. Das ist mein Leben. Deswegen glaube ich auch, dass ich so weit gekommen bin, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das hat den gleichen Titel. Es ist, die Leute sehen einfach, dass es nicht einfach war zu starten, dass man verrückt war eigentlich mit so viel Schulden und keine Kunden zu starten und dann noch zu investieren, und das ist einfach nur Konsequenz. Es gibt so viele kreative Menschen, die nichts umsetzen, keine Kreativität umsetzen, und was ich nicht tue. Ich setze alles um. Also wenn ich heimkomme von Südafrika und wieder neue Ideen haben, meine Mitarbeiter, die Beirat schon. Also sich vorstellen, oh, jetzt fängt er wieder an, irgendwas umzusetzen, irgendwas neu zu bauen, irgendwas umzubauen, irgendwie kreativ zu sein.
Aber das hast du nicht nehmen lassen, das ist deine Art und die Mitarbeiter haben gelernt, damit umzugehen, oder?
Ja.
Das hast du immer durchgezogen, oder? Rückschicht?
Ja, weil wenn ich was will und Gott sei Dank zahle ich die Rechnungen, also kann ich auch sagen, was ich haben will und dann setzen wir das auch um.
Was sind die, wenn du sagst, jetzt mache ich die drei Hashtags, gell? Meine drei von dir, gell? Konsequenz. Ein Hashtag, der heißt überall dabei. Das ist so, wenn man mit dir was machen will, du bist überall dabei. Und wenn ich sage, wir gehen mit den Tourenski rückwärts den Berg hoch, weil wir es mal probieren, dann sagst du, okay, wenn du meinst, das ist gut, dann probieren wir es. Aber ich weiß auch, Golf spielen, Fallschirmspringen, das schätze ich schon, deine Spielbereitschaft für alles im Leben auszuprobieren und speziell auf sportliche Art und Weise Gas zu geben. Der dritte Hashtag ist Geber. Du bist ein ganz großer Geber. Das heißt, du schaust, dass es deinem Umfeld und allen gut geht. Das heißt, diesen Fortschritt lässt du alle mitnaschen. Und den Zusatz Hashtag gebe ich dir, wer dich als Freund hat, der hat dich wirklich als Freund und für den bist du wirklich da. Und da muss ich sagen, Hashtag Nummer 4 ist der größte, das ist Leo als Freund.
Also die überall dabei ist mir sehr wichtig, weil ich versuche alles zu können. Also ich kann natürlich nicht alles, aber sportmäßig gibt es nicht viel, was ich nicht schon gemacht habe. Aber auch leidenschaftlich, du kannst mit mir heute sagen, du fliegst nach New York, du fliegst nach London, ich brauche dich dort, ich hilf dir da. Also ich versuche wirklich überall dabei zu sein. Das ist meine brutale Flexibilität. Das ist das, was ich will. Ich will auch nicht in meinem Leben immer dasselbe machen, sondern immer irgendwas anderes ausprobieren. Das liebe ich. Und Geber, das hat mich vorher ein bisschen, ich war sparsam, das stimmt, aber ich war nicht knausig. Das ist ein großer Unterschied. Weil wenn du ja manchmal vielleicht zu sparsam, aber nicht knausrig, das ist ein großer Unterschied. Deswegen.
Ich sage nur eins, also jetzt, das meine ich auch nicht schlecht, gell? Ich meine, das ist, wir reden ja ganz ehrlich drüber. Ich kann mich erinnern, wie ich mit deiner Familie bei dir zu Hause war. Wir haben immer die eigene Süßigkeiten-Schublade gehabt. Die haben wir so versteckt, dass sie da Leo nicht gefunden hat. Ich wusste nur die Eveline, ich und deine Tochter haben gewusst, wo die sind. Hättest du uns erwischt, dann hätte es richtig Granaten geschlagen. Im Kühlschrank werde ich nie vergessen, da waren immer zwischendurch mal so Joghurt und Milch, die abgelaufen ist. Und weil die Eveline und ich gesagt haben, das Joghurt kann man nicht mehr essen, das ist schon seit 10 Tagen abgelaufen, dann bist du gekommen und gesagt, ich sage euch eins, das Joghurt, das ist noch gut, das ist erst 10 Tage alt, das heißt, es ist nicht alt, ihr esst es, das Joghurt. Das heißt, war ja nicht negativ, aber wir waren schon geprägt von deiner Erziehung.
Meistens habe ich selber gegessen, das Joghurt, und habe euch gesagt, dass das noch nicht kaputt ist, weil die brauchen eine Ablaufdatum, das ist immer so bei jedem Produkt, also das ist nicht schlecht. Also wenn natürlich der Schimmel oben ist, ist kein Thema, aber da muss man muss nicht immer, wenn der nächsten Tag auch gleich rein ist, kann man es wegschmeißen. Ich bin halt kein Wegschmeißer, ich habe das in meine Gene drin, ich habe das von meiner Familie gelernt. Und ich bin einfach bis heute, für mich gab es das nicht, dass ein Joghurt 2 Tage hochrennt ist und ist es nicht fertig. Das gibt's bei mir nicht. Ich bin auch so, ich habe auch keinen Stress damit. Ich habe das auch so gelernt. Bei mir gibt es auch, wenn ich zum Beispiel ein Händel ist oder so, da findest du kein Fetzen Fleisch mehr drauf. Weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass einer dreimal reinbeißt und das einfach zurückgibt, das geht gar nicht bei mir.
Jetzt habe ich auch gelernt mit dem Joghurt und seitdem wird auch bei mir ein abgelaufenes Joghurt immer gegessen und du hast ja auch recht. Also diese Art und Weise sind so Sachen, wo ich gelernt habe von dir. Weil du gesagt hast vorher Unternehmer, gell? Was sind die wichtigsten Zutaten eines erfolgreichen Unternehmers?
Also da wiederhole ich mich jetzt, indem ich sage Konsequenz. Am besten ist ein kreativer Konsequenter. Das ist eigentlich der am meisten weiterbringt. Egal, ich sage jetzt, dass also diese drei Wörter sind einfach, das ist nicht abgedroschen, sondern es ist wirklich so, du musst immer konsequent sein, du musst zu hart arbeiten, das ist so, du musst konsequent sein in der Phase, wo du schaust, was passiert weltweit, wo stehe ich, konsequent sein, auch im Weinmachen zum Beispiel, auch wenn die Qualitäten nicht so gut sind, nicht auf den Markt bringen, sondern jede Flasche, die nicht gut schmeckt, dieses Anti-Marketing-Tool. Und wichtig ist, jede Flasche, die gut schmeckt und richtig gut ist und das dann international, die macht Werbung auch für die. Also von dem her, und auch die Konsequenz in der Früh aufstehen. Wenn ich gesoffen habe bis um 12 in der Früh, in Mitternacht, dann stehe ich trotzdem um 4 auf. Das ist, was die meisten sagen dann, heute nicht, los muss bleiben, Gebiete, na nix.
Das, also, da habe ich ja immer ein Riesenproblem. Deswegen, bei mir geht nur entweder oder. Wenn ich mit dir am Vortag 3 Flaschen Wein trinke, bist du der, der am nächsten Tag laufen geht und ich, mein Körper fühlt sich nicht frisch und nicht fit. Ich brauche dann 2-3 Tage, bis ich wieder in den Sport reinkomme. Und bis ich soweit bin, gibt es wahrscheinlich wieder einen Tag, wo ich wieder Wein trinke. Deswegen geht es mir und auch vielen Leuten, mit denen ich so quatsche, auch so, die dann nicht mehr reinfinden. Und du hast es dir angewöhnt. Das ist eines, wo ich dich beneide, ist, dass du sowohl lustig Gas geben kannst mit Wein, aber dann auch konsequent am nächsten Tag bist. Und ich schwöre dir, ich bin jetzt 43, ich probiere es seit Jahren, weil es wäre mir nichts lieber, als wie dieses Mittelmaß zu finden. Und ich überlege mit vielen, vielen meiner Freunden im Umfeld, was für ein Rezept gibt es, dass man diese Mitte findet. Ist die Mitte wichtig? Bist du in der Mitte? Du bist ja auch ein Extremer und springst von links nach rechts. Wie wichtig ist die Mitte?
Naja, ich bin schon auch so konsequent, dass ich weiß, wann ich genug habe. Also du kennst mich, ich bin nie irgendwie, dass ich herumfahre und total voll angesoffen bin. Also das gibt's nicht. Ich bin ein Genusstrinker, natürlich trinke ich aber 3 Flaschen noch Genuss. Das ist jetzt auch nicht super gesund, aber ich trinke das letzte Glas noch mit Genuss. Und wenn es dann genug ist, dann sage ich, nein, ich will nicht mehr. Und das ist bei mir so. Ich bin auch keiner, der bis um 2-3 Früh in der Früh nochmal dumm rennt. Ja, sehe ich immer auf der Wiesn oder so. Aber sonst grundsätzlich bin ich einer, der schlafen geht.
Aber also, wo gibt's dann diesen Knopf, wo ich sage, den Knopf muss ich jetzt drücken, weil wenn ich ihn nicht drücke, gehe ich über diesen Peak drüber. Sag jetzt mal, wo ich sage, ich hab's den Absprung versäumt.
Ja, Daniel, weißt du, wir kennen uns schon so lange, ich weiß ganz genau, wie du tickst und bei mir, du weißt, wie ich tick, ich hab den Knopf, das ist der Alarmknopf, der ist bei mir hintus, der ist drin bei mir. Das ist einfach, ja, das bin ich. Ich bin einfach so, dass ich nein sagen kann. Manchmal nicht. Also zum Beispiel, du trinkst jetzt ein Jahr nichts, gell? Also das ist für mich schwierig. Das ist, kann ich gar nicht. Will ich aber auch gar nicht, ganz ehrlich. Also wenn ich mal, ich trinke 3 Tage in der Woche nichts, dass mir sich alles erholt. Das versuche ich so konsequent wie möglich zu machen. Aber ja, ein Monat ist schon super schwer. Also das geht nur, wenn ich ein Rennen mache. Aber ein Jahr lang.
Das Monat machen wir gemeinsam in Südafrika, weil wenn ich jetzt eh nichts trinke, bin ich ja dein bester Sparring-Partner. Aber ich trinke dafür nach dem Jahr wieder im nächsten Jahr das, was ich das eine Jahr nicht. Ich werde nie vergessen, weil du immer gesagt hast, wie hast du gesagt? 2 lustige Anekdoten hast du immer gesagt, ich gehe mit dir bei der Disco raus.
Genau, und auf der Hinterseite kommst du da rein, das ist unglaublich. Also ich bin der was heimgeht, aber auf einmal ist der Stocke weg. Und dann ist er irgendwo, steht er wieder auf der Bühne und gibt Gas. Es ist unglaublich, was ich mit dir schon erlebt habe. Unfassbar.
Aber wie war das im Hotel, wo du gesagt hast, zuerst laden die Gäste ein? Weil ich habe ja ein schweres Los auch gehabt im Hotel.
Ja, ja,
jeden Tag hat wer Geburtstag gehabt.
Ja, jeden Tag wegen der Geburtstag. Aber du kannst nicht einfach anstessen und sagen, ey, super, Flaschel mein Ring und dann bin ich dahin, sondern du musst immer der Letzte sein. Du bist ein Entertainer. Das ist ja das Sympathische bei dir. Ich hab mit 35 hab ich dann gesagt, ich bringe mir sicher nichts um. Das mag ich nicht. Ich gehe vor 12 Uhr, 12 Uhr gehe ich schlafen, weil nach 12 Uhr magst du auch kein Geschäft mehr. Es nutzt nichts. Ich war früher immer der Letzte. Das interessiert mich nicht, weil ich bringe ja mich um meinen Körper um. Das mache ich einfach nicht mehr.
Wenn du sagst, der Letzte, weil du kein Geschäft mehr machst, du warst früher schon sehr geschäftsorientiert, beziehungsweise, was heißt früher, bist du immer noch, beziehungsweise es dreht sich schon viel ums Geschäft und ums Netzwerk. Sprich, du hast zu mir gesagt, Daniel, ich habe Golf gespielt wegen dem Netzwerk.
Ganz genau. Ich bin aber noch immer, also ziemlich, Geschäft ist immer für mich sehr wichtig, egal ob ich jetzt Investment habe, ein Startup habe, Immobilien habe oder ob ich im Weinbereich was mache. Das ist nach wie vor sehr wichtig, das habe ich drin bei mir. Aber grundsätzlich bin ich jetzt entspannter natürlich. Also jetzt, wo ich keine Schulden mehr habe und keinen Druck mehr habe, keinen finanziellen. Früher war es auch so, dass ich immer den 46er vom Bank im Hintern drin gehabt habe und ich musste funktionieren und ich habe einen Druck gehabt. Wenn du so viel Schulden mal gehabt hast, dann weißt du, dass das nicht lustig ist. Also jeder, der schuldenfrei ist, der kann sich rühmen und freuen. Manchen ist es auch wurscht, nicht? Der sagt, das ist mir egal, nicht? Der Banker kann zum Beispiel mein Hotel nicht führen, ich muss eh da sein. Wurscht, wie viel Schulden ich habe. Also ich sehe das einfach so, ich habe das in meinem Herzen drin, ich muss schuldenfrei sein, weil ich hab sehr viel Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und wenn ich leichtsinnig agiere und meine Betriebe zum Beispiel irgendwie in den Konkurs führen würde, dann würden die Mitarbeiter ohne Job dastehen und die Familie haben nichts zum Essen und zum Trinken und das wird so die nächsten Jahre auch ziemlich oft passieren.
Meinst du, dass jetzt die schlimme Zeit noch kommt?
Aber die kommt sicher. Das war jetzt nur der Auslöser des Covid. Das ist dann ziemlich schnell gegangen, aber es war wirtschaftlich immer nur Geld drucken. Das geht sich nicht aus. Irgendwann wird ein Schnitt passieren und der Schnitt wird passieren.
Aber okay, du hast es ja eh hinter dir sozusagen, weil du hast ja auch nicht mit Null angefangen, sondern du hast ja mit Minus gestartet sozusagen. Das heißt, du kannst eigentlich sagen, du bist ja nicht aus dem Wohlstand gekommen. Du hast ja aber in deinem Kopf schon den Wohlstand zurechtgelegt, sag jetzt mal. Du hast dieses klare Bild gehabt vom Erfolg oder wie machst du es? Du siehst es, wie es in anderen Ländern funktioniert hat, ein Weingut zu führen, kommst heim, hast ein verschuldetes Weingut von deinem Vater übernommen und hast gewusst, so, und da gehe ich jetzt, das reiße ich jetzt raus, diesen Kahn. Oder wie? Weil vielleicht gibst du einen Tipp, wie jetzt, wie es dir früher gegangen ist, was waren deine Werkzeuge und was empfiehlst du aus deiner Erfahrung von früher den jetzigen, den es jetzt wieder schlecht gehen wird oder die nicht wissen, soll ich übernehmen, soll ich nicht, ich habe kein Geld?
Schau, das Wichtigste ist es, dass man seine Talente findet. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent, so wie wir beide. Wie du zum Beispiel als der Entertainer schlechthin und jeder weiß, was er nicht kann. Und der beste Unternehmer, der beste Chef ist der was weiß, was er nicht kann. Und das muss er abgeben. Das ist einmal so eine wichtige Formel im Leben. Und er muss sich konzentrieren auf das, was er wirklich kann. Und das habe ich immer schon gewusst. Ich habe auch gesagt, dass es nicht gescheit ist, wenn man Sachen macht, die man nicht will, die man zwar kann, zum Beispiel so wie Buchhaltung, das könnte ich, aber das habe ich gehasst und deswegen.
Kann man trotzdem ein guter Unternehmer werden, oder? Nur wenn man die Buchhaltung und nicht dieser Zahlenfreak ist.
Nein, Zahlenfreak ja, aber Buchhaltung hinsetzen und da Zahlen und Nummern, ich bin ja ein Stratege, ich kann mit Zahlen umgehen, aber die müssen mir vorbereitet sein. Dann kann ich mit Zahlen umgehen, aber dass ich mich hinsetze und die Buchhaltung macht da drei durch, das kann ich nicht. Will ich ja gar nicht. Also ich kenne das schon, weil ich es gelernt habe, aber ich will das gar nicht. Nachher mit diesen Zahlen agieren, das ist wichtig und das ist auch für einen Unternehmer, das ist auch einer der Rezepte, die ich geben mir, dass man wirklich auch zahlentechnisch eine gewisse Richtung geht, Orientierung, nicht irgendwas machen, das ist das Wichtigste. Und einen roten Faden im Leben, das brauchst du auch. Ich habe auch nicht gewusst, dass mir mal so gut gehen wird wie jetzt. Das kann man auch nicht wissen, weil man die Zeit nicht vorausschauen kann. Das ist auch gut so. Man muss schauen, dass man irgendwo man muss in der Situation performen. Das ist wichtig. Und dann kommt der nächste Schritt. Und dann kommt der nächste Schritt. Nie zwei Stufen auf einmal gehen. Weil da kannst du auf die Goschen hauen.
Okay. Das hat mein Vater auch immer gesagt, meine Mutter, immer Step by Step, immer in kleinen Stufen, wie auf die Leiter hochgehen. dass wenn du mal fällst, dass wenigstens nur dieses eine Stückchen runter, die eine Sprosse runterfällst. Aber jetzt heißt auch, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sprich, verzettel dich nicht, bleib in deinem Gebiet und fokussiere dich da und wäre erfolgreich. Denke ich mir, ja, stimmt, klingt plausibel. Jetzt bist du aber zuerst Winzer, dann fängst als Winzer an, auch mit Kleinigkeiten, mit Accessoires, mit Marketing-Ideen, mit Pfeffer und solche Sachen. Denke ich mir, okay, ist das gut? Soll man nur beim Wein bleiben? Dann gehst du aber den nächsten Schritt, dann machst du aber Immobilien, dann machst du, kaufst Häuser, dann bist du in anderen Bereichen tätig. Ist das die Entwicklung, die auf dich perfekt passt, oder heißt das, boah, aufpassen, Leo, dass du dich nicht verzettelst?
Nein, das ist in mir drin, das habe ich auch gelernt. Ich bin ja nicht als der Unternehmer geboren, sondern man lernt sehr viel in der Zeit, wo man ein Unternehmen führt. Und da ist es einfach so, dass man in gewissen Bereichen, also ein Unternehmen zu führen, ob das im Weinbereich ist oder im Immobilienbereich oder auch in dem Bereich, was Startups betrifft, du kannst ja ein Unternehmen bewerten. Weißt, du kannst auch in einem Unternehmen Entscheidungen treffen, obwohl du jetzt mit dem gar nichts zu tun hast. Also natürlich versuche ich immer in der Leidenschaftsrichtung zu sein, aber als Radlgeschäft habe, also das ist eine Sportpartie, wo ich mir auch ausgehe. Aber auch im Immobilienbereich, das ist ein Geldanlegen. Ich suche mir immer Partner, die sich sehr gut auskennen in dem Bereich. Also ich habe jetzt in einer Firma zum Beispiel habe ich einen Baumeister als Partner und einer, der Fenster produziert. In der anderen Richtung habe ich halt einen Partner, der auch im Baugewerbe ist. Also ich hab immer irgendwelche Partner, die beteiligt oder wo ich mich beteilige, die sie auskennen und die auch dann die viele Arbeit machen. Das muss ich auch dazu sagen. Was kann ich am besten? Ich kann natürlich schön verkaufen, aber großes Netzwerk und so mache ich auch meinen Teil, der wichtig ist für diese Immobilienprojekte. Und im Startup-Bereich, wie gesagt, da kann ich einfach nur schauen, dass ich die Leute motiviere, dass ich mich in die Geschichte, in diese Richtung einlese und dann kann ich schon entscheiden, weil betriebswirtschaftlich die Zahlen, das kann ich auch. Und ich kann vor allen Dingen die Leute motivieren. Das macht mir am meisten Spaß. So junge Leute, die anreißen wollen, das ist meine Welt.
Das heißt, ihr kennst, indem dass sie Feuer haben, an den Augen oder an der Dynamik oder...
Genau, die haben Feuer in die Augen und das merkt man einfach an. Und du kannst in den Vorgesprächen kannst du abchecken, ob das ein Konsequenter ist oder nur kreativer oder beides in einem. Das ist ganz wichtig.
Das heißt, Vorstellungsgespräch in der Führungsposition bei dir, der muss die Werkzeuge mitbringen, sonst gibt es da kein Hillinger-Team sozusagen.
Ja, so wie es bei mir in der Show ist. Also ich kann eine Zusage machen, wenn dieser Founder gut ist und wenn der gut pitcht, dann kann ich sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, aber ich kann ja im Pitch nicht wissen, was dahinter steht. Der kann ja Leichen im Keller haben, GmbHs, die extrem verschuldet sind, oder der kann einfach gelogen haben. Das geht ja auch und das muss man dann auch analysieren. Du kannst nicht gleich sagen, in dem Pitch, dass eine Zusammenarbeit funktioniert. Das geht nur, wenn hinterher auch alles passt.
Okay, das heißt, was wir im Fernseher sehen, das stimmt nach vorne, aber das
nein,
wird...
Nein, das stimmt total. Es ist eine Zusage, wenn alle Voraussetzungen passen.
Da gibt es Verträge, wo drin steht, so, genau. Wir checken alles, ob keine, wie du sagst, keine Leiche im Keller liegt und nur wenn das passt, genau. Dann gehen wir in den nächsten Schritt.
Das ist ja klar nicht. Du musst dir mal vorstellen, kann man in einer GmbH beteiligen, die massiv überschuldet ist. Ich meine, wir sind ja auch keine Nasenbohrer. Meine Stiftungsvorstände, wir sind ja als Steuerberater und Rechtsanwälte, bei uns wird ja alles komplett auseinandergenommen. Das ist eigentlich, das fast mehr kostet wie das ganze Investment.
Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Chuvia. Coole Damen und Herren, Freizeit- und Loungewear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.chuvia.com.
Ihr nehmt es auf zum Beispiel wann nehmt ihr jetzt das nächste Mal wieder auf?
Also normal im Oktober und 10. ist im Frühjahr. Und jetzt drehen wir im März und das senden wir dann im Spätjahr.
Okay, das ist kein Problem, wenn ich da ein Startup bin, eine gute Idee habe, bis ich mich da bei euch bewerbe, bis ich dann in die Ausscheidung komme, bis ich abgedreht werde, dann vergeht einmal ein Dreivierteljahr, kann man sagen. Das heißt, wenn meine Idee so gut und zeitgemäß ist, dass da dazwischen noch das eine oder andere passiert. Das heißt, im März gefällt dir diese Idee, wir nehmen es auf, aber im November ist irgendwie schon nachgemacht oder ein anderer hat mich überholt?
Naja, es ist so, dass die Zusage, wenn der zu uns kommt, das geht relativ schnell, nicht? Den muss ich mir vorbereiten und das ist klar, und dann pitcht er. Und vom Pitch an wird das komplette Unternehmen auseinandergenommen und dann gibt es eine Beteiligung, wird der GmbH gegründet. Die ist natürlich schon gegründet, wenn wir ausstrahlen. Ist klar. Da bist du ja schon dabei. Das ist ja klar.
Also nur für alle zum Verständnis, der Leo moderiert in Österreich 2 Minuten, 2 Millionen.
Nicht moderieren, sondern ich bin Investor.
Das Investor, Entschuldigung, sorry, hast recht. Ein Investor in der Sendung seit 7 Jahren, eigentlich auch das große Gesicht für mich und das Zugpferd. Und das ist so wie in Deutschland die Höhle der Löwen.
Genau.
Sozusagen. Wie war's? Erklär kurz das Wort Pitchen.
Ja, Pitchen ist, wird jeder wissen, der zuhört, aber es ist eigentlich, sind es die 2 Minuten, die wir zur Verfügung stellen, um dieses Projekt bzw. ihre Firma, ihre Idee zu präsentieren, um zu Geld zu kommen. Das ist Pitchen. Also, dass sie ihre Idee vorstellen.
Das heißt, wenn die Idee nicht schafft, in 2 Minuten so zu erklären, dass die Investoren sagen, ja, dann fehlt es an der Idee sozusagen. Das heißt, man nennt ja auch den Elevator-Pitch, den Aufzug-Pitch. Das heißt, wenn ich mit Leo im Erdgeschoss einsteige, dann muss ich ihm meine Idee bis in den 3. Stock erklärt haben. Das heißt, in kurzen Sätzen, dass er oben sagt, Stocki, geile Idee, ich bleibe im Aufzug. Was ist denn in letzter Zeit entstanden? Gute Ideen, kommt immer mehr, kommt auch viel Schlechtes oder in welchen Bereich gehen die jetzigen Startup-Ideen?
Naja, ich meine, es kommt natürlich einiges, das mich überhaupt nicht interessiert. Ich muss halt natürlich mit der ganzen Geschichte, das muss für mich passen. Also ich bin einer, der in Menschen investiert und ich kenne mich zu wenig aus, alles was im Netz passiert oder so, oder mit irgendwelchen Apps oder so, das ist gar nicht so meine Perspektive, das sieht man eh in der Show, aber...
Was muss mit was für einer Idee muss ich kommen, wo du Interesse zeigst?
Naja, die Idee muss unique sein, also das muss außergewöhnlich sein, das muss wirklich eine Idee sein, die den Menschen weiterbringt, die Wirtschaft weiterbringt, das sind so Themen, die sehr wichtig sind für mich.
Skalierbar, auf jeden Fall, oder?
Auf jeden Fall skalierbar, das ist ganz klar.
Einzigartig, unique, skalierbar. Und es ist wichtig, dass diese Idee im Online-Markt verfügbar ist, oder muss das gar nicht sein?
Na, oh ja, du kannst ja alles verfügbar machen im Online-Bereich. Also ob das eine Leistung ist, eine Dienstleistung, oder ob das ein Produkt ist, das ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, das muss alles zusammenpassen, dann kann man was machen.
Erzähl mir eine berührende Geschichte, die dir am Herzen liegt von früher. Was ist etwas, wo du sagst, das war ein Erlebnis, das ist immer, das von dem träumst du oder an das denkst du oft oder an das willst du gar nicht denken? Gibt es ein so ein Erlebnis, was dein Leben auch geprägt hat oder deine Seele gestreift hat?
Ja, schwierig. Also das was mich sehr negativ beeinflusst hat, war natürlich die erste das Betrügen meiner ersten Frau im Dings. In der Hochzeitsreise, das hat mich echt niedergeworfen, aber es hat mir natürlich auch wieder Kraft gegeben. Weil ich habe dann sehr lange keine fixe Beziehung gehabt und das hat mir viel Kraft gegeben, weil ich mir da gar nicht meinen Kopf in diese Richtung beengen habe lassen. Und ja, Tod von meinem Bruder mit 19, das war brutal, weil ich war
Der hat dich besucht eigentlich, gell?
Ja, genau. Ja. Er war 19 und ich war 21 und es war katastrophal, weil wir ein ziemlich enges Verhältnis hatten. Dann letztes Jahr der Tod meiner Schwester und der Tod meines Vaters sind so drei so brutale Geschichten. Und jetzt in Südafrika, Tod meines Freundes, das hat mich auch ziemlich zurückgeworfen. Aber ich richte mich halt immer auf.
Das heißt, sorry, dass ich unterbreche, Leo, das heißt, wenn manche sich denken, da kommen jetzt irgendwelche unternehmerischen harte Wendungen oder Geschichten, ist unternehmerisch hast du eigentlich immer alles dann selber wieder die Hand genommen und das durchgekämpft beim Tod, weil du hast jetzt eigentlich Themen angesprochen, wo immer der Tod dabei war. Das heißt, das ist da, wo du nicht eingreifen kannst, wo machtlos bist sozusagen.
Ganz genau, das kann man leider nicht beeinflussen, oder Gott sei Dank. Aber es solche Geschichten, solche privaten Sachen, also geschäftlich habe ich natürlich einige Ups and Downs erlebt. Aber das nehme ich gar nicht so richtig ernst. Also das ist für mich nicht so entscheidend. Aber so Menschen verlieren, die du extrem geliebt hast, ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte.
Ja. Ja, wenn du vorher auch meinst, und ich bin auch kreativ, visionär, kreativ, Marketing, wenn ich diese drei Hashtags gebe, kann man das lernen oder ist man das?
Naja, natürlich kann man es auch lernen, aber du musst schon ein Mensch sein, kreativ zum Beispiel. Es nutzt nichts, wenn der keine kreativen Wurzeln hat oder keine kreativen... Nichts Kreatives im Herz drin oder im Hirn drin. Also ich liebe zum Beispiel.
Ja, kann er kein konsequenter Banker auch Visionär sein oder ist er aus seiner
Sicht? Visionär auf jeden Fall, weil es heißt nicht, dass er kreativ ist. Weißt du, das kannst du ja machen. Ich sehe mich als Weinmacher auch als Künstler. Weil man kann im Weinbereich so kreativ sein, ist unwahrscheinlich. Also im biologischen Weinbau zum Beispiel, den ich seit 15 Jahren mache, da muss man auch kreativ sein, um konsequent diesen Weg umzusetzen. Es geht nicht anders. Und Präsentation eines guten Weines in einer guten Flasche, in einem guten Label, das ist auch Kreativität. Oder zum Beispiel jetzt sich neu zu erfinden, gerade in der Pandemie. Ich habe einfach ein paar Sachen, ein paar Weine, White Labels, internationale Sachen neu erfunden. Und das hat mich motiviert. Weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich nur daheim sitze und Nosen baue, sondern ich muss ein paar Sachen anreißen, weil ich habe keine Gastronomie und keine Hotellerie, die mir einen Wein verkaufen, also muss ich was anderes machen. Und das habe ich auch gemacht. Für mich eine sehr wichtige Geschichte war, dass ich mich schon vor der ersten Krise 2007, dass ich schon entschieden habe, für mich selber einen Weinhandel zu haben, wo ich mit Partnern einfach einen Wein mache, das sind Winzergenossenschaften oder Weinhändler, und mit denen zusammen mache ich faktisch Weine, die ich exklusiv an Aldi und Hofer vertreibe. Und da haben sie mir das Herz rausgerissen, meine anderen Weinbauern, und haben gesagt, hey, der liefert jetzt zum Hofer, was soll das eigentlich? Und das stimmt ja gar nicht. Also meine Weingärten, die Weine, was ich für meine Weingärten gemacht habe, habe ich ganz normal in der Gastronomie verkauft, aber an einen Endverbraucher.
Ey, was meinst du, wie viele Gäste und wie viele Kollegen mich angerufen haben und gesagt, hey, der Leo, sein Wein ist ein Wahnsinn, den gibt es auf der Tankstelle, den gibt es im Supermarkt und, und. Also da habe ich dich auch immer verteidigt, weil ich es aus Amerika auch kenne, weil es gibt ja unterschiedliche Produkte. Giulio Geier hat ja auch unterschiedliche Weine für unterschiedliche Länder, für unterschiedlichen Verkaufssektor. Und warum, habe ich mir auch gedacht, warum soll man nicht auf der Tankstelle auch Qualität kaufen können?
Ganz genau.
Hat sich ja verändert. Und jetzt bist
du kriegst zum Beispiel Coca-Cola und Mineralwasser in einem Haubenlokal. Ist genau dasselbe. Ich meine, das kriegst du auf der Tankstelle, das kriegst du bei Hofer, du kriegst es bei Penny, wurscht, irgendwo. Es gibt überall Coca-Cola und überall Mineralwasser fürs Lauer, wurscht, irgendwelche Marken. Und die haben aber das Original. Ich habe ja, mein Wein heißt der Flat Lake und hat mit Leo Hillinger im Prinzip nichts zu tun. Den Wein mache ich, ja, aber es wird grundsätzlich produziert, wird der Wein woanders.
dieser Flatleg-Serie bist du natürlich mit deinem Flagship Hill 1 einmal aus vielen Haumlokalen einmal rausgesegelt, weil die Sommeliers gesagt haben, nee, das braucht man nicht, oder?
Es war ziemlich unfair, weil andere Weinbauern sind rumgefahren und haben gesagt, der Hilling ist jetzt beim Hofer und die Gastronomen haben gar nicht nachgefragt. Die haben einfach meine Weine heraus. Ich habe Jahrzehnte lang daran gearbeitet, dass er reinkommt. Die Qualität ist immer besser geworden. Es hat sich nie irgendwas mit der Qualität gegeben. Warum? Ich habe eigentlich durch diesen Deal mit Hofer habe ich noch mehr konsequent sein können, meine Marken noch intensiver, meine Weine noch besser zu machen. Und das kann man, wenn man das durchverkostet, von Anfang bis jetzt, dann sieht man, dass die Qualität immer gleich bzw. besser geworden ist.
Ich weiß noch, wo ich bei dir Praktikum gemacht habe, vor 20 Jahren, habe ich drei einschneidige Erlebnisse, Geschichten, Anekdoten mitgenommen, die mir aber auch geholfen haben. Das war einmal der Wein, keiner kannte deinen Wein. Du hast mir damals 500 Schilling gegeben, du hast gesagt, ich soll in ein Lokal essen gehen und nach dem Hillinger Wein fragen. Wie war da deine Marketingidee zu der Geschichte?
Ja, du warst nicht der Einzige. Ich habe ja damals, wenn du keine Marke hast, musst du daran arbeiten, dass die Marke stark ist. Das ist immer das Wichtigste, ist die Qualität. Ich habe damals 97 habe ich den ersten Weingarten gekauft, weil ich war ja vorher Weinhändler, ich habe ja keine Weingärten von meinen Eltern übernommen. Und dann habe ich gesagt, wie schaffe ich es, dass ich ein Netzwerk aufbaue? Da habe ich mir für Golfmitgliedschaft sogar einen Kredit genommen, um Golf zu spielen, weil da haben wir gedacht, da sind gute Leute dabei.
Damit du Golf spielst, mit denen quatscht und die genau. dein Namen, dass du aus deinem Namen eine Marke machst.
Genau, ich habe die ganzen Golfturniere habe ich dann gesponsert, also das heißt also 48 Flaschen, 6 Flaschen Wein und so bin ich ins Gespräch mit den Leuten gekommen. Dann war ich bei Roundtable, das ist so wie Lions oder Rotary bis 40, da wird ganz gut das Netzwerk aufgebaut und die Leute treffe ich immer noch, sind immer noch da und die am Golfplatz, da bin ich herumgelaufen wie in den 20ern, nur dass ich auffalle und die wenn sie mich heute sehen, sagen sie, Hillinger, kannst du dich erinnern, wie du einmal umgerannt bist.
Kappel, also ja, UK-Style, British.
Ja, und die Hosen, die Weiden da, die kurzen, das war ja richtig British. Ich habe mir gedacht, die kann nur so auffallen. Dann habe ich ganzen Mädels-Turniere gemacht. Da war ja ziemlich stark. Es war einfach, um die Marke noch vorzubringen. Und dann, wie du gesagt hast, so wird ein Netzwerk von guten Leuten aufgebaut, die schon Geld gehabt haben. Und denen habe ich immer gesagt, ich soll die Hälfte vom Essen und gehe in das Haubenlokal und frage noch meine Weine. Und natürlich hast du der Sommelier gesagt, ich kenne da nicht, Hillinger sagt ihm nichts. Und dann hat er gesagt, ja, das ist aber der neue Stern am Weinhimmel. Und dann sagt er, ja, und dann bin ich dann selber hingegangen, nach 10, 15, 20 Personen. Und die haben dann, der Chef kommt dann raus, er muss natürlich schon sehr viel körperlich einsetzen, fressen und saufen bis zum Umfallen. Und wenn sie dann hinsetzt und der fragt, wer man ist, dann heißt der Leo Hillinger. Na, da waren schon so viele Leute da und haben gefragt.
Nach dem Wein.
Nach dem Hillinger Wein. Und ja, und dann kommt eins nach dem anderen und da muss man sehr intensiv und konsequent reinarbeiten.
Und dann hast du, weil ich auch nie vergessen, hast du zu mir gesagt, ja Daniel, es war erst der halbe Spaß, weil wenn dann die Sommeliers und die Restaurantbesitzer anrufen bei dir im Weingut und der Wein geht bis auf die Decken auf weh und du musst dann am Telefon sagen, tut mir leid, wir sind ausverkauft.
Gibt nichts aus.
Das ist Verknappung, gell? Weil es ist bei mir immer so, wenn mich einer anruft und sagt, du, es ist aus, es gibt da nur mehr drei, sage ich echt, dann weißt du was, dann gibst du mir sechs, sobald es wieder gibt. Dann nimmst du eigentlich die doppelte Menge, oder? Weil du denkst, hoppala.
Genau so ist.
Der Traum. Und gleich war es bei unserem Wein auch. Ich war bei dir, ich glaube, 3-4 Monate, wir haben alles durchgemacht, gell? Von der Weinverkostung, salonfähigen Weinverkostung bis hin zum Heiring gearbeitet. Das heißt, dein Tag war ja durchgetaktet. Vom Aufstehen, vom Sport, Weingut anschauen, diskutieren, Weingut kaufen, Weingärten kaufen, Entschuldigung. Wir sind dann am Abend noch ganz schnell um 19 Uhr, shit, wir haben eine Weinverkostung um 20 Uhr in Wien, im Museum oder in der Galerie. Schnell, Viertelstunde lang die Fingernägel putzen müssen mit Zitronensäure, weil sie so schwarz waren.
Ich muss erinnern, ne?
Da haben wir da gewesen und du hast da schon geschrien, komm, du weiter, wir sind schon spät. Da haben wir die Fingernägel putzt mit Zitronensäure, dass sie wieder wund waren. Dann sind wir auf die Weinverkostung und sind da gestanden, gestriegelt und gebügelt und haben Hillinger Weine verkauft. Und ich habe immer eingeschenkt, weil da sind immer gute Hosen vorbeikommen und ich habe immer denen ein bisschen einen Hillein eingegeben und du hast gesagt, spinnst du, die weiß ja gar nicht, was das ist, der muss dir ein Zweigeld geben. Dann habe ich wieder zu viel eingeschenkt, sagst du, Stocki, wir können nicht alles herschenken, wir müssen ganz wenig Tropferl rein.
Das ist eine Verkostung und kein Besäufnis.
Ja, werde ich vergessen. Dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, was machen wir? Machen wir jetzt einen eigenen Wein. Und ich weiß noch, wir waren die allerersten vor 20 Jahren, die ein Labelwein gemacht haben für unser Hotel. Da haben wir damals mit dem Struwel Clemens noch die Etikette gemacht, haben uns getroffen, die hat dann geheißen Mountstock.
Das war ein genialer Name, muss ich ehrlich sagen, ist heute noch ein genialer Name, da kannst du mir echt dankbar sein. Den Clemens, das hat echt gut hingekriegt. Das ist wirklich auch die Broschüren und so, was er für mich gemacht hat und so. Das war, ist echt heute noch total vorne dabei.
Und dann musst du dir vorstellen, dann füllen wir die Flaschen ab, dann sagst du, Daniel, also unter 2000 Flaschen starte ich meine Produktion gar nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, dann nehmen wir 2500 Flaschen rot. Oder 1000 waren es?
Nein, 1000.
Ja.
Naja, 1000 Flaschen
rot.
Insgesamt waren es einmal 1000 Flaschen rot, 1000 Flaschen weiß und 500 süß.
Genau, sowas. Wie Hill 1, 2, 3 haben wir gemacht, Mountstock.
Ja, genau, der Senior war das damals.
Genau, rot, weiß und süß. Und dann rufe ich die Weine schon abgefüllt, etikettiert, alles gemacht. So wie ich eigentlich immer war, ich habe immer zuerst durchgedrückt alles und zuerst habe ich es immer ins Leben gerufen und danach habe ich daheim Bescheid gegeben. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich Papa anrufe auf Lautsprecher mit dir und dann sage ich, Papa, super, wir haben einen eigenen Wein. Wir haben einen eigenen Wein? Ja, ich habe mit Lea einen eigenen Wein gemacht. Na toll, und was heißt das? Ja, der gehört jetzt uns. Hat uns der Leo geschenkt? Nein, wir kaufen den. Ja, wie? Ja, wir kaufen ihn, weil wir verkaufen ihn ja wieder. Okay. Und dann habe ich ihm die Menge gesagt, dann sagt er, dann war immer still am Telefon. Also gesagt, spinnst du total? Ich muss dir vorstellen, vor 20 Jahren, wenn ich sage, 1000 Flaschen Rotwein, sagt er, 1000 Flaschen Rotwein, es war ja krank, weil er hat ja früher immer beim Weinhändler ein Karton oder zwei bestellt, das heißt 6 Flaschen oder 12. Und jetzt kommt sein Sohn mit 1000 Flaschen. Dem ist richtig schlecht gegangen, der hat einmal nichts gesagt. Das Problem war, dass der Wein schon gefüllt war und etikettiert war. Er hat gesagt, Daniel, dann hat er sich eher auf einen Deal einlassen, der hat gesagt, maximal 60 Flaschen, also mehr nicht. Und wenn die 60 Flaschen verkauft sind, dann bestellen wir sie wieder nach. Das hat für ihn natürlich passibel geklungen und das hat auch recht, auf der einen Seite für 60 Flaschen immer wieder abfüllen und die Produktion zu machen und etikettieren geht natürlich gar nicht. Auch nicht. Und jetzt haben wir es halt getrickst, jetzt hat der Leo gesagt, ja, dann müssen wir es halt so machen, ich schicke dir eine Palette, die versteckst du bei dir im Hotel, du gibst immer 60 Flaschen raus und wenn die Palette fertig ist, schicke ich die nächste nach. Jetzt habe ich im eigenen Hotel quasi einen Bunker gehabt, wo der Papa nicht gewusst hat, dass da schon eine Palette da ist. Wenn er das gefunden hätte, dann hätte es richtig gerauscht. Aber wir haben das so weit aufgebaut, dass wir eigentlich jetzt, nach 15 Jahren hatten wir dann fast 25.000 Flaschen im Jahr, die wir gemeinsam produziert haben.
Ja, ich meine, das ist eh ein Wahnsinn, aber natürlich bist du hinter dem Produkt gestanden, weil du ja das auch mit mir gemacht hast und nach wie vor mit mir machst. Und was das Schöne an der ganzen Geschichte ist schon, wenn man hinter dem Produkt steht und das Produkt passt, dann kann man es auch verkaufen und ich habe dir das im Nu verkauft.
Ja, es war gut, dass wir zusammengeholfen haben und das war wichtig, zusammenhelfen. und hinter, wie du sagst, hinter der Marke stehen. Und deswegen sage ich auch immer an den Hoteliers, ihr müsst hinter euch stehen, hinter der Marke, ihr müsst mit dem Winzer machen, der euch taugt, ihr müsst zur Qualität stehen und dann müsst ihr aber auch kreativ sein, im Hotel bewerben, das Ganze im Hotel bewerben, in der Morgenpost, im Hotelkanal Videos machen, mit dem Team zum Winzer fahren. Wir haben ja, ich habe ja damals auch Erde aus dem Zillertal von unserem Umbau, müsst ihr euch vorstellen, wir haben umgebaut. Und da haben wir einen Aushub mit einem LKW runtergeschickt, weil wir gesagt haben, das ist die Story. Die Erde aus dem Zillertal, aus dem Finkenberg, aus dem Mountstock quasi, haben wir die Erde ins Burgenland gebracht und über die Weinreben, quasi über den Weingarten einmal drüber, da ein bisschen frischer Wind hineinkommt. Ja, das waren mega, mega Erlebnisse und mega Erfahrungen. Und ich habe bei dir schon gelernt, gell, was ich auch gelernt habe, das geht heutzutage leider nicht mehr, das war dieser extreme feste Händedruck. In die Augen schauen, hast du immer gesagt, du immer, musst immer...
Meine Kinder, immer in die Augen schauen und fest drucken, das ist ganz wichtig. Aber es geht heutzutage nicht mehr und ich weiß nicht, ob es das irgendwann einmal wieder gibt. Ja. Aber es ist ein Zeichen, ein starker, kräftiger Händedruck und in die Augen schauen, das symbolisiert natürlich, das symbolisiert Stärke und Entschlossenheit. Und das war eigentlich das Wichtigste für mich, dass ich das immer symbolisiert habe. Meine Kinder habe ich das auch gelernt, immer die Hand geben. Das kann man leider jetzt nicht mehr. Aber die haben das ziemlich durchgezogen. Wichtig ist auch den Namen merken.
Das okay. War mir wichtig. Ich stelle jetzt noch ein paar Fragen und du antwortest einfach kurz und knackig. Okay? Wir machen jetzt erst einmal unseren AB. Du hast nur kurz und knackig immer antworten. Rennrad oder Mountainbike?
Rennrad und Mountainbike.
Ja, du darfst dich nur für eins entscheiden.
Momentan Rennrad, weil ich noch mit der Schulter solche Probleme habe.
Okay. Frankreich oder Italien?
Ja, Italien.
Skitour oder Skifahren?
Skitour.
Jetzt kommt ganz, ganz Schwieriges. Rotwein oder Weißwein?
Tagsüber weiß, nachts rot.
Okay. Wie trinkst du im Laufe des Jahres den Wein in Prozent? 60, 40?
Im Sommer natürlich fast nur Weißwein und im Winter mische ich das.
Ja, kommst du im Jahr 50-50 oder ist es eher 60 rot, 40 weiß?
Ich würde sagen 50-50.
50-50. Okay. Lion's Head oder Tafelberg?
Tafelberg ist länger.
Ist länger. Aber der Lion's Head schöner?
Nein, überhaupt nicht. Das sind beide schöne Berge. Ja, okay. Am besten ist, wenn du erst draufläufst, Devil's Peak, dann Devil Mountain und dann Lion's Head.
Okay. Sagen wir, jetzt möchte ich mit Elias einen Weingut machen, beziehungsweise einen eigenen Wein. Was gibst du uns für drei Tipps? Kurz und knackig.
Ihr braucht das Böden gescheite, das Klima gescheite und ihr müsst dieses Gebiet lieben. Und dann kannst du gute Weine machen.
Das heißt, die Qualität in der Flasche, das Brand, was dann draufsteht und das Ganze ist dann Step 2.
Das muss man im zweiten Schritt machen. Wichtig ist einmal, dass du mal den Boden und das Klima, dass das einmal passt. Und du musst wissen, Weiß oder Rotwein oder beides, also das ist auch wichtig.
Okay. Was beschäftigt dich momentan am meisten?
Boah, ich habe ein mega Angebot gekriegt, um Anteile meiner Firma zu verkaufen. Aber grundsätzlich, meine Kinder wollen beide ins Unternehmen, das ist für mich eigentlich kein Thema. Aber es beschäftigt mich. Es macht mir erst einmal stolz nach 30 Jahren, dass du so ein Angebot kriegst. Und es beschäftigt mich. Ich habe für mich schon die Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, ich habe auch mit meinen Kindern darüber gesprochen, die involvieren in so Entscheidungen natürlich.
Weil die werden einmal dein Weingut übernehmen, oder?
Genau. Sind beide? Sie werden ins Unternehmen einsteigen, beide. Und also die müssen jetzt einmal ein paar Jahre Matura und Abitur und dann ins Ausland und dann erst einsteigen. Aber ja, ich diskutiere das unbedingt in der Familie, ist ganz wichtig.
Okay, weiter mit kurz und knackig. Hast du Angst vor Herzinfarkt?
Ich hab kein Herz, was soll ich da im Fahrt kriegen?
Weil du wärst der Paradetyp, so wie ich eigentlich auch, oder? Oder es sagen uns die anderen halt immer, aufpassen, Stress und Sport. Meine Mama auch zu dir, Leo, du musst da Ruhe geben und pass auf.
Ich gebe schon mal Ruhe. Ich schaue auf meinen Körper, ich habe ein Pulsmesser und ich schaue schon. Also noch so Krankheiten wie jetzt Covid oder so, dann muss ich mich schauen.
Da bist schon.
Ohne Pulsmesser geht gar nichts.
Ja?
Ja.
Was hast du an dir am meisten?
Ach Gott, furchtbar, diese Ungeduld, dieses nicht warten können, das macht mich fertig.
Das heißt, du hast eine kleine Zündschnur, eine ganz kurze Zündschnur, oder?
Ja, aber kleine Zündschnur, weiß ich nicht. Ja, wenn du das sagst, dann wird es stimmen. Aber dieses Ungeduldigsein, das war schon als Kind furchtbar und das bin ich bis heute. Ich kann nicht geduldig sein. Das macht mich fertig.
Ja, und wenn andere Fehler machen?
Ja, ich meine, es kommt drauf an. Ich mache ja selber Fehler. Man muss schon offen sein, aber nur, weißt du, wenn der Fehler fünfmal passiert, dann drei durch. Also das macht mich wahnsinnig. Ich meine, ich rede nicht. Also wenn man das beim ersten, zweiten, dritten Mal geht auch noch, aber dann ist es aus.
Musst du dich bei jemandem noch einmal entschuldigen? Wo sagst du, da muss ich mich entschuldigen?
Ja, ich muss mich öfter entschuldigen, das ist ja klar.
Tust du dich leicht mit entschuldigen?
Ja, das muss ich schon sagen, das kennen meine Kinder, meine Frau auch sagen.
Am Telefon oder bei was tust du am leisten?
Nein, ich sag das dann schon, wenn man gegenüber sitzt. Das ist schon wichtig. Am Telefon sage ich es natürlich auch, oder man schreibt oder was. Aber wichtig ist gegenüber sitzen und dann ergründen, warum man was gesagt hat. Und manchmal, also man macht viel Fehler, ich mache sehr viel Fehler. Aber ich versuche die Fehler so gering wie möglich zu halten.
Okay. Was für Alter ist für dich wichtig?
Was für?
Alter wäre für dich nicht wichtig, sondern wo du sagst, auf dieses Alter, mein Vater sagt zum Beispiel, sein Ziel, weil er sagt ja auch, man hat berufliche Ziele, das heißt, du musst dein Lebensziel auch haben. Jetzt erzählst du mir von einer Mitarbeiterin, die wird 60, geht in die Pension, dann denke ich, mein Vater ist 70, er denkt immer noch nicht ans Aufhören. Ich weiß nicht, wo sagst du, was ist dein Ziel beruflich, beziehungsweise auch dein Lebensziel, wo sagst du, ich möchte gesund 80 werden oder was für ein Ziel hat der Leo?
Das Ziel ist einmal, es kommt darauf an, wenn meine Kinder wollen, dass ich ihnen beistehe, dann bin ich gern dazu bereit. Die werden immer mehr so richtig Gas geben wie jetzt, sondern die müssen Gas geben. Aber wenn die morgen sagen, hey Alter, hau dich über die Häuser, dann bin ich weg. Also ich muss mir nicht wichtig machen, ich habe so viele andere Projekte.
Das ist genau, weg heißt vom Weingut weg. Weg heißt aber nicht, du wirst immer arbeiten, oder?
Ich will immer arbeiten. Ich bin einer, der gern arbeitet und ich kann sehr viel international machen. Und ich glaube, wenn man aufhört zu arbeiten, der rastet, der rostet. Also das sehe ich genauso. Da wirst du in der Birne, was tust du denn? Du kannst doch nur saufen oder was? Das geht ja gar nicht. Man kann ja auch nicht ganz noch Sport machen, obwohl ich die Hälfte vom Tag sicher Sport mache. Aber
kannst du Zweiter sein?
Schwierig.
Ehrlich?
Ganz schwierig.
Schwierig, gell?
Ganz schwierig.
Also wer es weiß, der Leo, vorher gibt es einen Unfall oder vorher reißt er sich sein Herz raus, aber dass der Leo von vornherein sagt, ich gehe an den Start und werde Zweiter, egal bei was für ein Rennen, das wird es nicht geben und das habe ich auch, das ist auch dein Siegesgewürz, oder?
Ja, das ist echt, ist auch vielleicht ein bisschen eine Schwäche, aber ich muss immer gewinnen. Es war immer schon immer so. Ich hab oft nicht gewonnen, aber ich habe auch schon oft gewonnen. Das hat mich schon ziemlich noch vorgebracht. Ich habe schon meine ganz großen sportlichen Ziele habe ich schon geschafft.
Wir sind zu Gast auf dieser Welt, alle ein einziges Mal. Würdest du sagen, das läuft bei dir momentan gut, die Vergangenheit und auch für die Zukunft, würdest du sagen, dein Gastauftritt auf dieser Welt, den hast du für dich?
Absolut, also für mich gibt es momentan nichts Schöneres. Ich hab zwei wunderbare Kinder, auf die ich sehr, 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 sehr stolz bin. Und das Leben ist insgesamt sehr stimmig. Meine Frau hat mich bis jetzt extrem unterstützt. Die hat echt immer geschaut, dass ich vorne keine Probleme habe. Und von dem her, meine Familie und so, das waren natürlich früher harte Geschichten im familiär. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr glücklich und ich bin auch sehr entspannt. Also es wirkt manchmal nicht so, aber zum Beispiel, wenn ich in Südafrika bin, da kann ich einen Pullover mit einer Hand strecken. Das ist einfach nur Weltklasse. Da sitzt du auf der Terrassenflasche und dann
Da bin ich aber in der Frauenfünfe bis um 10 Uhr 5 Stunden Radl fahren gegangen, war eine Stunde im Fitnessstudio. Und dann habe ich mich noch ins Wasser gehauen, bei 15 Grad Temperatur. Und dann sitze ich auf einer Terrasse, habe alles gemacht, habe mir ein bisschen was gekackelt und dann einfach nur entspannt. Und ich bin so zufrieden, das ist auch wichtig. Je mehr man hat, also finanziell geht es mir eigentlich nicht so schlecht, keine Schulden. Ich hau es auch nicht mit alle zwei Händen aus, also Privatjet und den ganzen Schmarrn, das mache ich alles nicht bot. Und von dem her kann ich auch entspannt sein, hab's verdient und genieße auch jede Sekunde in meinem Leben.
Geil gehabt. Was fehlt oder was steht bei dir auf der Bucketlist nach oben? Auf dieser Liste, wo du sagst, das muss im Leben, möchte ich es noch erleben, erreichen, mitmachen?
Lang leben, gesund sterben. Das wäre mein Ziel. Also mit einem 100er, keine Ahnung.
Ein 100er muss drin sein. Der 100er war es immer schon bei dir, gell?
Ja, 100er war gesund. Gesund einschlafen, weißt du, dann einfach so eine Flasche oder mit einem.
Ich kann mich erinnern, wenn wir Rennradfahren gehen am Gardasee, müsst ihr euch vorstellen, dann sagt der Leo jedes Mal mindestens ein 100er. Ein 100er muss drauf sein, dass man bei Strava die sieht, dass er wenigstens ein 100er gefahren ist. Weil wenn einer 95 Kilometer fährt, dann hat was nicht gestimmt.
Kann er gleich die 5 drauflegen. Und wenn ich im Parkplatz im Kreis fahre.
Das haben wir gemacht am Gardasee, weißt du das noch?
Richtig.
Da haben wir 95 gehabt und dann waren wir vor der Haustür. Da haben wir gesagt, jetzt gehen wir schön ans Pool schwimmen, die Füße reinhängen. Dann hat er gesagt, nein, wir fahren jetzt um 5 Kilometer. Dann sind wir 5 Kilometer rauf, runter ums Haus gefahren. Damit dann auf der Uhr der 100er war.
Genau so ist.
Das war ein Traum. Das war ein Traum. Wahrheit oder Pflicht?
Wahrheit.
Wahrheit. Wahrheit heißt, erzähl mir irgendein Geheimnis. Gibt es irgendwas, was ich nicht weiß von dir? Oder irgendein Geheimnis?
Du weißt sehr viel von mir überhaupt nicht. Jetzt kannst du in deinem Kopf genau spielen lassen.
Du hast ja gesagt, Schlucki, du musst ein Bierchen schreiben, was wir zwei schon erlebt haben. Deswegen, wir haben auch so gesagt, gell, dieser erste Podcast, den wir zusammen machen, das wird nicht der letzte sein. Ich werde mich bald wieder aus Südafrika melden. Wenn ich den Leo besuche, werde ich da mal einen so ein bisschen Flying-Podcast präsentieren, wo ich
im März zur Weinlese kommst.
Das Erlebnis mit Leo beginnt schon bei der Weinverkostung im Flieger. Weil der probiert natürlich als Winzer mal auf dem Weg runter alle Weine durch.
Erst schon in der Lounge, alles durchkosten.
Ja.
Immer. Das hat mein Sohn auch gesagt. Das letzte Mal in Kalifornien mit ihm war, wie gesagt, hör zu. Geh einer da, kost alles durch, dann siehst du, schreibt er das auf, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Und dann kannst du schon beim nächsten Mal einen Einkäufer, der brieft dich schon, du weißt schon alles. Und dann im Flieger, was für Weine sind drin? Sind unsere Weine da? Wie schaut's aus? Das ist ganz wichtig.
Dann werden wir euch aus Südafrika, aus Kapstadt ein bisschen berichten. Dann werde ich euch natürlich die ein oder andere Geschichte noch dazu erzählen, weil wir haben ja so viel. Der Leo hat natürlich gesagt, einige können wir nicht erzählen, aber wer weiß, die Zeit kommt und die abgeschwächte Variante. Auch die Geschichten auf der Wiesn, was wir erlebt haben. Ich weiß noch, wie ich im Weinzelt oben auf der Bühne gewesen bin. Da habe ich gesagt, Leo, ich darf auf die Bühne aufhören und ich darf Werbung für dich machen. Er sagt, ja super, wir trinken Hillinger Weine, wir trinken Hillinger Weine. Ich muss euch vorstellen, das ganze Weinzelt musste Hillinger Weine mitsingen, beziehungsweise die haben es einfach mitgesungen, die müssen.
Ja,
das war ein Traum. Dann werde ich nie vergessen, dann sagt der Leo irgendwann einmal, Weinzelt hat immer bis um 1 in der Nacht auf, sagt der Leo so um 11:45, da waren wir schon on fire. Stocki, komm her mal, ich wollte gerade die Rechnung zahlen, aber da sind ein paar Tausend um. Was macht denn diese Doppelmagnum oder diese 6-Liter Flasche Champagner auf meiner Rechnung? Wer hat die gesoffen? Sag ich, ja, die haben ja verspritzt oben bei der Band. Sagt er, wieso? Verspritzt mir ein Champagner? Sag ich, ja, das muss man machen, damit darf ich natürlich deinen Namen ins Mikrofon einsingen. Sagst du, leck mir am Arsch, ich hab noch mitgesungen und ich hab mir gedacht, lustig ist, aber ich hab nicht gewusst, dass ich es auf der Rechnung hab.
Ja, das war furchtbar. Sie haben es mir echt auf die Rechnung. Nein, das war, ja. So kommt man dann auf die Bühne, wenn man, wenn man 6 Liter Champagner sauft. Da bin ich lieber nicht auf der Bühne.
Aber es war eine Marketingaktion, der Stocki war als Entertainer auf der Bühne und das Zelt hat Hillinger gesungen. Auf jeden Fall, Leo, cool. Ich wünsche dir eine geile Zeit. Wir singen in Südafrika. Wir machen den nächsten Podcast unten und da quatschen wir über die nächsten coolen Stories und über. Ich freue mich auf Südafrika. Danke, dass du mein Freund bist.
Alles Liebe.
Hey, und
danke, dass du mein Freund bist.
Gute Zeit. Der Gast aus 307, Daniel Stock mit seinem Freund Leo Hillinger. Danke für den Support an myuweed.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren.
Es nutzt nichts, ich war früher immer der Letzte, das interessiert mich nicht.
Ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent.
Ich hab kein Herz, was soll ich da im Frack kriegen?
Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.